Heute ist, wie der Dieter schon gesagt hat, Ewigkeitssonntag. Das ist ja nicht das Ziel, dass wir unseren Blick weiten und den Ausblick wagen auf die Ewigkeit. Daher ist es eigentlich auch klar, wenn man sich so mit der Ewigkeit auseinandersetzt, kommen einem auch schnell mal die Verstorbenen in den Sinn. All die Personen, die halt tot sind. Und so hat eben auch der Tag an anderen Orten die Bedeutung vom Totensonntag. Und ich finde, wenn man so jetzt sagen würde, heute ist der Totensonntag, das ist eine harte Aussage, die auch wenig einfühlsam ist und sogar die Gefahr birgt, dass man es falsch versteht. Wird denn da irgendetwas mit den Toten gemacht? Das könnte die Gefahr sein. Diese Gefahr hat auch die Kirche erkannt und die hat dann gesagt, ja gut, wir nennen es anders. Sie sagen dann nicht mehr Totensonntag, sondern sie nennen es Gedenktag der Entschlafenen. Und da kann man auch wieder schnell denken, ja, schön wär's, wenn jeder so sterben würde, dass es wie ein Einschlafen wäre. Beim einen anderen war es vielleicht auch so, aber es gibt dann auch die anderen, wo es dann nicht so war. Und in jedem Fall ist es dann für die Zurückgebliebenen halt eben nicht so, als ob die Verstorbenen einfach eingeschlafen sind, die nur schlafen und dann man wieder aufwecken kann, sondern man weiß, die sind weg. Und wir müssen damit leben und versuchen, uns damit auseinanderzusetzen, uns damit abzufinden und den Trennungsschmerz irgendwie zu mildern. Paulus blickte dieser Situation auch immer wieder mal ins Auge. Denn er war auch in Gefangenschaft drin. In einer Gefangenschaft, wo er nicht wusste, wird er wieder freikommen oder nicht. Oder halt eben, es drohte ihm die Todesstrafe. Wegen seinem Glauben konnte es sein, dass er getötet wird. Und dann würde er, wenn er gestorben ist, natürlich all die Personen, die er gern hat, die er lieb hat, nie mehr sehen. Und die ihn auch nicht mehr. Und so wäre er eigentlich in der Gefahr gewesen, da im Gefängnis drin zu verzweifeln. Aber das hat er nicht gemacht. Er ist nicht verzweifelt. Er ist nicht, auch nicht in Selbstmitleid versunken. Sondern er will seine Situation, wo er drin ist, erklären. Und gleichzeitig seinen Mitchristen, all die Personen, die er so lieb hat, auch trösten. Mit den Worten aus Philipper 1, 21 bis 26. Denn für mich ist Christus das Leben. Darum ist mir das Sterben ein Gewinn. Wenn ich aber weiterlebe, habe ich die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Nun weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Mir wäre beides recht. Auf der einen Seite habe ich Lust, abzuscheiden und mit Christus vereint zu sein. Und das wäre ja auch viel schöner. Auf der anderen Seite ist es um euretwillen nötig, noch am Leben zu bleiben. Und da ist es mir eine innere Gewissheit, dass ich noch länger bei euch bleibe, um euch zu fördern und die Freude im Glauben zu mehren. Wie werdet ihr den Herrn Jesus Christus meinetwegen überschwänglich loben, wenn ich noch einmal wieder zu euch komme? Ich finde dann spannend, was der Paulus als Trostwort verwendet, was er da sagt. Er verwendet da nämlich nicht so ungeschickte Trostsätze, die man immer wieder mal hören kann, die man vielleicht auch selber mal verwendet, wenn es zum Beispiel ist mit Kindern. Wenn die da irgendwie aus einem kleinen Sachen Riesendrama machen und man fast das Gefühl hat, also jetzt geht die Welt unter. Dann können so Sätze kommen wie zum Beispiel, also schau mal, das ist nicht so schlimm, was du jetzt da erlebst hast. Also spätestens, wenn du heiratest, ist es vorbei. Oder was einem auch immer wieder vorkommen kann oder begegnen kann, wenn man verzweifelt ist, dass dann der Spruch kommt, also wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Solche Trostworte helfen nicht. Sie mögen zwar ernst gemeint sein, kann es wirklich sein, dass jemand es ernst meint, helfen will, vielleicht auch aus der Verzweiflung heraus. Aber richtigen, tiefen Trost ist es nicht. Sie geben nicht die Hoffnung, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll, sondern sie sagen eigentlich nur auf, komm, lass ein bisschen Zeit verstreichen, dann wird es dann schon irgendwann ein bisschen besser. Anders hingegen der Trostsatz von Paulus. Er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Da kann es natürlich auch vorkommen, dass man denkt, ja, will jetzt Paulus mit diesem Satz provozieren? Ist der Satz eine Provokation? Nein, denn das will Paulus nicht. Wenn man ihn so verstehen würde, würden wir Paulus wirklich ganz fest missverstehen. Denn der Satz, er ist zwar eine Herausforderung, er fordert uns heraus, aber es ist nicht eine negative oder eine schädigende Herausforderung, sondern eine heilsame. Paulus will mit diesen Worten helfen, die inneren Verletzungen, dass die anfangen können zu verheilen. Und so zeigt der Paulus auf, der Tod, er ist zwar endgültig, aber er ist nicht nur schrecklich. Es bedeutet nicht nur eine Trennung, sondern durch den Tod kann man auch halt eben den Blick auf die Ewigkeit bekommen. Es bedeutet zwar immer noch Abschied und dann auch Trennungsschmerz und Kummer. Es bedeutet eine Trennung von der Welt und allem, was auf der Welt drauf ist. Aber gleichzeitig bedeutet es auch eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Eine Hoffnung auf ein Leben ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Leid. Und besonders bedeutet der Tod auch eine Wiedervereinigung mit Jesus und mit Gott. Denn hier auf der Erde, da sind wir zwar schon so irgendwie ein bisschen zusammen mit Jesus, aber halt eben noch nicht ganz. Das können wir hier auf der Erde noch nicht sein. Und so ist dann nicht der Tod ein Übergang. Und deswegen kommt Paulus zu seiner ernst gemeinten Aussage, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Dieser eine Satz bildet eine Grundlage für zwei gute Optionen. Denn Paulus hatte auf der einen Seite Lust, aufzubrechen, endlich heimzukommen, zu Christus hinzugehen, endlich halt eben bei seinem Herrn zu sein. Und so sehnt er sich nach dem Himmel, er sehnt sich nach Jesus. Er möchte in der Ewigkeit beim Herrn, bei Gott sein und da leben. Und dazu weiß er, dafür muss er sterben. Und das ist auch nicht unbedingt schön, aber er glaubt an den Herrn. Den Herrn, welcher den Tod überwunden hat. Und so freut er sich halt eben auch darauf, auf diese Option. Aber er ist halt eben noch nicht tot. Er ist noch lebendig. Hier auf der Erde ist er noch da. Und da kann er noch mithelfen. Er kann mithelfen, dass Mitmenschen zum Glauben kommen. Er kann sie ihnen davon erzählen, von Jesus. Er kann ihnen den Glauben lebendig machen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und auch das ist eine gute Option. Und so sind die beiden Optionen gut, die er hat. Wenn auch nicht gleich gut. Paulus sagt, also die eine Option, die ist besser, die ist schöner. Zu Jesus zu gehen, das ist für ihn viel besser. Trotzdem forciert er das nicht. Er strebt da nicht hin und leitet alles in die Wege, dass er jetzt endlich bei Jesus sein kann, sondern er kommt zu einer anderen Beurteilung. Er wird weiter auf der Erde bleiben und sogar die Philipper besuchen. Wie kommt er zu dem Ergebnis? Er erkennt, die Zeit, seine Zeit ist noch nicht da. Gott möchte, dass er noch etwas tut. Es gilt dann noch etwas zu tun. Und so können auch wir manchmal feststellen, ja, unsere Zeit ist noch nicht da. Das konnte auch ich immer wieder mal feststellen, dass meine Zeit noch nicht da ist. Nicht, dass ich mir jetzt da nach zehn und unbedingt gleich jetzt da sein will, so weit bin ich jetzt auch noch nicht. Aber ich merke trotzdem immer wieder mal, nee, der Herr will mich noch hier auf Erden haben. Das konnte ich auch erst in letzter Zeit mal wieder erleben oder erkennen, denn ich habe mit meiner Familie einen Spaziergang gemacht. Da in Schotten waren wir unterwegs. Und als wir wieder zu Hause waren, da ging mein Melder los. Und ich wusste, aha, ab zur Feuerwehr, und es ist ein Feuerwehreinsatz. Als wir dann zur Einsatzstelle gekommen sind, habe ich festgestellt, aha, ist ein Autounfall, da ist jemand mit seinem Auto durch eine Böschung durch Absperrgitter und alles hindurchgerast. Zum guten Glück war es nur Materialschaden und kein Personenschaden. Aber was mir so richtig eingefahren ist, wir waren vorher ein paar Minuten früher dort. Wir sind entlang gelaufen, ein bisschen verzettelt, nicht alle aufeinander. Wären wir ein paar Minuten später gewesen oder der Autobahnfahrer ein paar Minuten früher, hätten wir es nicht geschafft. Zumindest ein Teil von meiner Familie wäre dann nicht mehr da. Und so gab es immer wieder Sachen, wo Gott aufgezeigt hat, nee, die Zeit ist noch nicht da. Sei es im Straßenverkehr, wenn man mit anderen Autofahrern zu tun hat, die verrückt fahren, wo man denkt, um Himmels Willen, was geschieht da? Oder im Garten, wenn man auf der Leiter tätig ist oder mit Elektrogeräten handwerkt, wo auch immer wieder etwas geschehen kann. Oder bei mir, bei der Schreinerarbeit, wenn dann plötzlich schwere Platten oder Sachen kippen. Und so gibt es ganz viele Sachen, wo Sie es auch vielleicht schon erlebt haben. Dass man merkt, die Zeit ist noch nicht da. Scheinbar hat Gott noch etwas mit mir vor. Und ich denke, diesen Eindruck, den kennen Sie auch. Da, wo Gott sagt, nein, es ist noch nicht Zeit. Es ist noch zuerst etwas anderes dran. Und so wird halt eben auch Paulus gefühlt haben. Er hat zwar den Eindruck, ich bin zwar im Gefängnis, mir droht zwar der Tod, aber es ist noch nicht dran. Meine Zeit ist noch nicht da. Ich werde nicht getötet. Ich werde sogar wieder freikommen und umherreisen können und von Jesus Christus erzählen können. Ich werde von ihm zeugen können. Und das ist auch geschehen. Er konnte noch ganz vielen Menschen von Jesus Christus zeugen. Menschen, denen er vom Glauben erzählt hat und ihnen weiterhelfen konnte, im Glauben weiterzukommen, weiterzuwachsen. Oder halt eben, wie Paulus es sagt, er konnte noch Frucht bringen. Und diese Aussicht gab Paulus die Kraft, nicht zu verzweifeln, sondern halt weiter dran zu bleiben, weiterzumachen. Und deswegen macht er auch einen Zuspruch. Er sagt, das Rühmen Gottes, das wird noch viel größer, wenn Gottes Wirken erkannt wird. Wie groß müssen da die Philipper in Jubel ausbrechen, wenn sie sehen, der Paulus ist wieder da. Er ist freigekommen, er wurde nicht getötet, er ist wieder bei uns. Und das wider allen Verstand. Etwas, was sich die Menschen damals gar nicht vorstellen konnten. Dass das geschieht? Nee, das ist unmöglich. Und so dürfen wir eigentlich von Paulus die zwei guten Optionen von ihm übernehmen. Wir dürfen wissen, der Tod ist nicht das Letzte, sondern eine Tür in die Ewigkeit hinein. Zu Gott hin, bei ihm zu sein im Himmel, wo uns keine Schuld mehr plagt und keine Angst mehr da ist. Das alles ist möglich, halt eben durch die Verbindung mit Jesus Christus, weil er es geöffnet hat, weil er es ermöglicht hat. Und so wird der Tod zum Aufbruch in jene neue Welt, zum Aufbruch in das neue Jerusalem, wie es in der Bibel immer wieder genannt wird. Da, wo halt eben Friede, Freude und Liebe herrscht. Und dort werden wir dann bei Jesus sein, im Angesicht zu Angesicht. Wir können ihn dann endlich wieder sehen oder einmal sehen, direkt mit unseren Augen ihn wahrnehmen, ihn erleben. Und darum müssen wir nicht hier vorher auf der Welt alles schaffen. Das Entscheidende ist, dass wir aufbrechen zu Jesus, dass wir Jesus Christus uns anhängen und ihm nachfolgen. Und bis zu diesem Aufbruch, der dann endgültig wird, zu Jesus hin, bis dahin hat Gott uns noch etwas zu tun. Wir können hier noch Frucht bringen. Frucht für Gott und sein Reich. Frucht in unserem Leben. Dass unser Glaube noch tiefer wird, noch größer wird, dass unser Glaube zu Gott noch weiter wachsen kann. Und wir können Frucht bringen mit unserem Leben, indem wir halt eben den Glauben, die Liebe und die Hoffnung an Gott weiter verbreiten. Das ist ja auch das Ziel in unserem Leben drin, dass wir davon von Gott erzählen und Christus lieb machen. Und das ist eigentlich auch das, was Christus mit uns vorhat. Auch indem er uns aufzeigt, alle, die vor uns gegangen sind, durch die zeigt er uns, schaut mal, das Beste, was uns passieren kann, das kommt noch.